Und wir starten unseren, glaube ich, 8. oder 9. netzökonomischen Käsekuchendiskurs. Heute das Thema digitale Alphabetisierung statt Vogel-Strauß-Prinzip. Die Zukunft der Arbeit hat längst begonnen. Und dabei diesmal eine ziemlich große Runde haben, würde ich mal sagen, dass wir Social Media Chat Bonn-Prinzip machen oder Barcamp-Prinzip, dass wir uns mal kurz vorstellen mit Namen, Twitter-Namen und 3 Hashtags. Also mein Name ist Gunnar Sohn, unter Twitter zu finden unter gsohn, ganz einfach. Und meine 3 Hashtags sind Machteliten-Hacking, Unternehmensdemokratie und Netzökonomie.
Fein. Michael Zachau. Twitter-Name Michael Zachau und Hashtag Growth Hacking, SEO und Content Marketing.
Miljana Romitsch, kein Twitter-Name, obwohl mit Gunnar Sohn verheiratet. Hashtag politische Kommunikation, Beratung Tunesien.
Thomas Reis, Twitter-Name ebenfalls auch Thomas Reis. Und meine Hashtags sind Arbeitsgesellschaft, Postarbeitsgesellschaft und Grundeinkommen.
Ja, mein Name ist Sabrina David, auf Twitter meta_bloom. Meine Hashtags sind Slow Media Wistin, Wikimedia Präsidium und Fortschrittskompetenz.
Mein Name ist Klaus Janowitz. Meine Twitter-Name und woanders heiße ich immer Klaus M. Jan, glaube ich, ist durchgehend. Weiß ich nicht überall.
Klaus M. Jan.
Klaus M. Ne? Mit der M kommt noch dazwischen.
Genau.
Und meine Hashtags sind Netnographie, habe ich mir mal gekapert, und Soziologie und digitaler Wandel, sage ich mal ganz allgemein.
Ja, Guido.
Ja, Guido Bosbach hier. Mein Twitter-Name ist @bosbachmobi, in einem durch. Und Hashtags habe ich wahrscheinlich viel zu viel und zu wenig, die ich mir merken kann. New Meaning ist eins, ein ganz neues.
Genau. Und was noch?
Oh, Menschlichkeit und Bedeutung steckt da drin, das einfach.
Okay. Ja, da haben wir die Runde kurz vorgestellt. Wir wollten das ja eigentlich mit einer zweigeteilten Käsekuchenrunde machen. Deswegen sind wir etwas gedrängter heute hier an dem Tisch. Nämlich eine in Beuel, rechtsrheinisch, und eine in Duisdorf, linksrheinisch. Aber Annette Schwind, die eine Käsekuchenrunde aufmachen wollte, ist erkrankt. Und deswegen haben wir sie zusammengezogen. Und der Thomas, der Ehemann von der Annette, hat ja den Titel und das Thema der heutigen Runde so ein bisschen mitverzapft. Genau. Ne? Digitale Alphabetisierung statt Vogel-Strauß-Prinzip. Die Zukunft der Arbeit hat längst begonnen. Wahrscheinlich liegt dein Schwerpunkt ein bisschen auf den zweiten Teil des Themas, aber vielleicht führst du uns in beide Teile kurz mal ein.
Ja, gerne. Also Vogel-Strauß-Prinzip kennt eigentlich jeder. Die Leute stecken den Kopf in den Sand wie Vogel-Strauß und hoffen, dass irgendwas schnell vorbeigeht. Und das Irgendwas ist in dem Fall hier die Digitalisierung. Die Leute merken, oha, da ändert sich ja was. Aber ich will mich vielleicht gar nicht ändern oder habe Angst vor der Veränderung. Und deswegen warte ich mal ab, denn dieses Internet ist ja so eine Mode, die irgendwann schnell vorbeigeht. Vogel-Strauß-Prinzip führt dann eben leider dazu, dass die Leute entweder irgendwelche Entwicklungen verpassen oder eben sogar auch direkt ins Hintertreffen kommen, weil sie einfach von anderen abgehängt werden. Ja, die Zukunft der Arbeit hat längst begonnen, passt dazu auch. Also meine Erfahrung ist, dass im Bereich überall dort, wo die traditionelle Arbeit gemacht wird, viele Leute immer noch den Kopf in den Sand stecken und deswegen auch verpassen, dass sich auch die Arbeitswelt radikal verändert. Und irgendwann werden wir dann alle aufwachen und sagen, oha, was ist passiert?
Okay, kurze Einführung. Wenn wir von digitaler Alphabetisierung reden, müssen wir ja eigentlich auch nochmal über den Status reden. Genau. Ne? Also die Alphabetisierung notwendig ist. Wie steht es denn allgemein mit der digitalen Alphabetisierung in der Unternehmenswelt, wenn wir uns die einschlägig bekannten Umfragen herausnehmen, dass man, sagen wir mal, nur, weiß nicht, 7 oder 8% der Führungskräfte als Digital Leader bezeichnet. Der Kroker hat gesagt, naja, die Führungskräfte in Deutschland seien eher Digital Loser. Es ist, sag mal, in der Studie der Bertelsmann Stiftung, beziehungsweise in der Proklamation der Bertelsmann Stiftung, ja auch was angeführt worden, dass man ja nicht nur darüber reden sollte, sondern mit den digitalen Werkzeugen auch umgehen sollte, auch mit einem Mindestmaß an technischem Verständnis. Also wie ist die Lage allgemein mal in die Runde gesprochen in deutschen Unternehmen? Guido, du hast ja an der Proklamation mitgeschrieben.
Ich war so unverschämt.
Ja.
Ich frage mich gerade, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Verteilung in deutschen Unternehmen ist. Ich habe jetzt auch keine Statistik gehabt. Was ich mich frage, ist, ob die Führungskräfte, die da in den Unternehmen so wenig machen, die so wenig digital unterwegs sind, ob die im Privatleben auch so wenig digital unterwegs sind. Also nutzen sie zu Hause Rechner und was nutzen sie darin? Nutzen sie Internet? Nutzen sie die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten? Nutzen sie Facebook und Twitter? Nutzen sie andere Social Media? Worin besteht für die der Unterschied zwischen dieser privaten Nutzung, die garantiert da ist? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht mit dem Smartphone und um die Ecke laufen und irgendwo die Konzerttickets auf dem Weg zur Arbeit scannen, versus dem, was sie ihren Arbeitnehmern im Endeffekt an Möglichkeiten bieten. Also da sehe ich immer wieder diese Diskrepanz zwischen dieser privaten Nutzung und der eben nicht geschäftlichen.
Mhm. Auseinanderklaffen. Also und ich habe ja mal eine Runde moderiert mit Ericsson-Leuten, so nachdem die Technikrevolution beginnt im Kinderzimmer. Ne? Also spätestens, wenn ein Manager dann also Kinder hat, dann wird er ja damit konfrontiert. Ja, wie ist die Situation? Ja, Sabria.
Also was ich feststelle, wenn ich im Unternehmen bin, ist, dass es dieses weit verbreitete Missverständnis gibt, digitale Alphabetisierung oder Technikkompetenz würde bedeuten, dass man weiß, wie man ein Smartphone bedient. Und das ist, finde ich, der totale Graben. Also dass man denkt, naja, also ich weiß ja, wie die Technik geht, also bin ich digital kompetent, ist ja gar nicht so. Also zu kommunizieren im Sinne der digitalen Kultur heißt ja nicht wissen, wie man ein Smartphone bedient, sondern dass du auf Augenhöhe kommunizieren kannst, dass du bereit bist, dein Wissen zu teilen, dass du dich als lernenden Organismus verstehst und diesen permanent Beta-Gedanken hast. Ja, das heißt aber von Unternehmen viel, viel mehr als das Bereitstellen von Hardware oder so oder das kurzzeitige Schulen von Mitarbeitern, sondern das heißt, du brauchst ein bestimmtes Fehlermanagement. Ja, also um experimentierfreudig zu sein und dich im digitalen Raum zu bewegen, brauchst du ein bestimmtes Fehlermanagement. Das heißt, du musst auch eine gewisse Toleranz haben, was deine Ziele angeht. Wie definierst du Ziele in den Unternehmen? Das hängt mit ganz vielen Sachen zusammen. Ja, ich stelle das auch fest, wieso werden zum Beispiel so kollaborative Sachen nicht genutzt? Das liegt nicht daran, dass die Technik nicht da ist, sondern es liegt daran, dass vielleicht die Unternehmenskultur nicht so ist, dass du dein Wissen teilen kannst, ohne dass du damit einen Grund lieferst, weshalb du als nächstes gekündigt wirst. Ja, und solange das so ist, ja, dass du als Mitarbeiter denkst, okay, wenn ich jetzt mein Hoheitswissen aufgebe, bin ich ersetzbar, ergo weg nächstes Jahr, da kann man denen so viel Technik hinterher tragen, wie man will, dann funktioniert das nicht.
Das ist meine Erfahrung. Würde ich ganz gründlich dran anknüpfen. Ich muss immer noch daran zurückdenken, wo ich das erste Mal in einer richtigen deutschen Firma gearbeitet hatte. So einer der ersten Eindrücke war so ein Satz, der hängen geblieben ist, es kann alles gegen sie verwendet werden. Also die Art, wie man läuft, die Art, wie man guckt, die Art, wie man sich ausdrückt, mit wem man spricht, worüber man spricht, wie viel Informationen preisgibt, was man preisgibt.
Du kannst das Mikrofon nicht preisgibt. Zu dir schieben mehr.
Das ist natürlich eine, wenn so eine Kultur davon, wenn die verbreiteter ist. Und das war noch nicht kein schlimmes Unternehmen. Das war noch privilegiert und weltoffen.
Also das war, welches?
Sag ich später, jetzt öffentlich nicht.
Und komm runter mit den Hosen.
Also nicht in allen Bereichen, aber in den Etagen, die Kontrolle darüber haben. Allein dieser Satz, der drückt ja aus, so eine Art der Gefährdung, der Bedrohtheit, dass man in einer Verteidigungsstellung hängt.
Mhm. Ja, genau, das ist
Thema, das ist eine andere Kultur. Und das ist so ein Klima. Ich meine, andererseits gibt es natürlich ganz unterschiedliche Unternehmenstraditionen. Also es gibt einerseits, was mir immer wieder auffällt, ist, dass jetzt in den neueren Diskussionen irgendwie knüpft man über so die Zeit, als ich studiert hatte, in den 80er Jahren. Damals nannte sich ja alles Alternativbewegung. Und es kommt mir manches parallel vor. Damals sprach man von alternativen Projekten. Damals hatte man auch so ein
ein bisschen
ideologischen Hintergrund.
Eine Emanzipationsbewegung.
Es war aber auch eine bestimmte Rhetorik dabei. Es war immer, wenn ich mir so manche Sachen nochmal angucke von damals, war immer der scheiß Staat. Und irgendwie eine gewisse, so eine aggressive, also das war mehr so eine Verbalradikalität, die da noch hinter steckte, dass man sagte, hier, dieses menschenverachtende System und solche Sachen kamen immer wieder vor als Worthülsen, sag ich mal, die kam einem schon in den 90er Jahren, wann ist das denn, vor? Aber das waren so zwei verschiedene Kulturen. Und grad, ich meine, jetzt gerade dieser Satz von es kann alles gegen sie verwendet werden, ist ja, das drückt ja so eine Kultur des Misstrauens auf.
Ja.
Das ist ja, der Dolch kann überall sein.
Ja,
und die Manager, die da sind, die haben sich in so einer Umgebung durchgesetzt.
Ich hatte eine Vorgesetzte, die sagte mal zu mir so als Einstandseinweisung mehr oder weniger, und merken Sie sich, ich fange nie etwas an, von dem ich nicht weiß, wen ich am Ende verantwortlich machen kann.
Ja, aber was mich dabei aufregt im Grunde ist, welches Menschenbild dahinter steckt.
Ja, ein Menschenverachtendes.
Und das ist ja als Grundsatz wirklich in der Unternehmung oder in der Organisation dann tief verankert. Das ist ja das, weswegen man in dieser Kultur auch so funktioniert. Wenn man verstanden hat, da ist dieses Menschenbild. Solange wir nicht schaffen, in diesem Menschenbild zu arbeiten, können wir an Symptomen arbeiten, bis zum Abwinken.
Menschenverachtend.
Entschuldigung.
Ja. Aber vielleicht auch, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das eher so eine Art Unsicherheit ist und das Annehmen von Bewertungskategorien, die man vielleicht selber gar nicht trägt. Also Menschenverachtend ist, also das hat immer diese beiden Seiten. Die Frage ist, nutze ich dieses Instrument absichtlich oder nutze ich es, weil mir irgendwie jetzt auch nichts anderes einfällt. Also zum Beispiel, was ich hier in Unternehmen mache, ist schauen, wie das mediale Klima ist, wie die untereinander E-Mailen und so und wie überhaupt die Kommunikationskultur ist. Und das ist für mich wie so eine Glaskugel, wo man unheimlich viel dran ablesen kann. Also es ist mir manchmal fast unheimlich. Also was man daran ablesen kann, zum Beispiel an den E-Mails kann man ablesen, dass in vielen Unternehmen Mitarbeiter darauf geprägt sind, sichtbare Arbeitsspuren zu hinterlassen. Und man ist sofort bei so einem ganz systemischen, grundlegenden Thema. Also wie beweise ich, dass ich mein Geld wert bin? Und wenn man das knüpft an so quantifizierbare Sachen, dann ist man automatisch da drin, dass man irgendwie, dass die Leute irgendwie E-Mails über jeden Zwischenschritt und mit ganz vielen Leuten in CC einfach aus diesem Bedürfnis sichtbare Spuren zu hinterlassen, was natürlich im Endeffekt dazu führt, dass es komplett unproduktiv ist.
Wer schreibt, der bleibt.
Genau.
Oder wer redet im Meetings. Ne?
Ja,
also genau. So.
Ja, und das ist sowas, wo das dann im Grunde fürs Unternehmen total irrwitzig gegen unproduktiv, ineffizient eigentlich fürs Unternehmen, der total Selbstmord ist. Aber das liegt daran, dass irgendwie diese Kultur der nachweisbaren Arbeit sich im digitalen Umraum, im Arbeitsumfeld sofort in der E-Mail zeigt.
Ja, du hast ja zwei Elemente. Du hast einmal diese Selbstwirksamkeit, die du irgendwie zeigen willst, also für dich selber zeigen willst, und aber auch eine Bedeutung in der Arbeit wiederfinden willst. Ja. Also, und wenn du das nicht, ne, gerade dieses CC setzen, also wenn du dann drei Ansprechpartner und 20 Leute in CC hast, einfach um nachzuweisen, hier passiert was, killt das jedes Unternehmen. Jede Kultur, also das Misstrauen in der Kultur.
Ist genau, und das ist auch das schließt ja an das, was du sagst, das ist eher fehlendes Vertrauen, Misstrauen. Das heißt, ich vertraue nicht darauf, dass meine Arbeit vertraut wird.
Es gibt ja bei E-Mails noch so ein paar andere Merkmale. Also es galt ja eine Zeit lang auch so, dass Führungskräfte oder die sich dafür hielten, möglichst schnodderige E-Mails mit Rechtschreibfehlern verfassten, um so deutlich zu zeigen, dass sie eigentlich keine Zeit haben, sich lange um das Aussehen der E-Mails zu
kümmern. Ja, oder jegliche
Höflichkeitsvermeidung. Ja, einfach reingeschrieben, ohne Anrede. Ohne abgeschlossenen Satzbau, und dass je weiter unten die Leute in der Hierarchie stehen oder standen oder immer noch stehen, wurde mehr Wert drauf gelegt, dass das
auch heißt früher, das ist auch immer noch so.
Ja.
Nur eine kurze Zwischenbemerkung an die Zuschauer draußen, an den stationären und mobilen Bildschirmen. Ihr könnt natürlich mitdiskutieren mit dem Hashtag Neo15, dann fange ich das übers iPad ein. Oder ihr geht auf die Google Plus Seite und benutzt diesen Fragebutton, den ihr an dem Webplayer oben rechts findet. Dann kommt die Frage direkt in den Hangout rein. Frage oder Bemerkung oder Kritik oder Diskussionsbeitrag. Ja, aber
ich denke, es ist eben gerade angesprochen worden, dass wir ein Vertrauensproblem haben. Das Verachten, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen weit geht, aber es ist auf jeden Fall diese Geschichte, dass ich messen, zählen, wiegen will. Dass der Ingenieur letztendlich, der ja immer noch dominant ist, der auch im Mittelstand noch immer auch tonangebend ist, es ist ja nicht der Kaufmann, der Verkäufer, der Marketingmann, das sind ja nur Randfiguren. Die eigentlichen Leute sind die Leute, die dann einen neuen Motor entwickeln oder die einen neuen Porsche rausbringen oder die jetzt da zaubern mit den Abgaswerten. Die Ingenieure haben eine Kultur, in Deutschland, würde ich mal sagen, des Messen, Zählen und Wiegens eingeführt, was im Moment für die Experimentierfreudigkeit ein bisschen schädlich ist. Denn das andere ist ja dann nur Gequatsche. Ja? Social Media ist ja nur Geplänkel. Das sind ja nur irgendwie diese Katzenfotos und so weiter. Das macht meine Tochter, das brauche ich nicht.
Ja? Ja, das siehst du ja auch dramatisch an den Diskussionen über den sogenannten ROI, ne? Return on Investment.
Genau.
Was, wie kann das dein Social Thema. Media einzahlen auf ROI?
Und zwar sofort, ja?
Und jetzt Sieg, gleich. Sieg und ROI.
Genau, genau. Und dann werden natürlich die Marketingleute auch Zahlen verrückt. Ne? Die werden sozusagen, also im Endeffekt gibt es ja so Machtstrukturen. Ne? Die Eigentümerfamilie achtet darauf, dass da jetzt so noch ein bisschen was verdient wird. Ne? Und wo kommt denn jetzt der Return? Wir wollen da jetzt eigentlich, weiter investieren in unserem Privatbereich. Und dann müssen wir wieder eine Million irgendwie zustande kommen. Und dann wird nicht gefragt, gibt es Investitionen, die jetzt zum Erhalt des Unternehmens beitragen? Und gibt es jetzt eine Zukunftsfähigkeitsdebatte? Das ist eigentlich ungemütlich, sondern so eine Haniel-Familie oder andere, die fragen dann, wie viel kommt raus, wie viel Return bekomme ich? Sonst lege ich das woanders an, sonst steige ich aus. Ne? Sonst woanders, der gibt mir 20%. Ja? Und so kommen dann auch so Ackermann-Typen raus, die dann sagen, wir müssen da einen riesen Return aufbauen und so weiter. Und dann ist auch die Moral nicht mehr wichtig, weil es kommt dann nur noch auf ein einziges Ziel an. Ja. Und diese Monokulturen, die da entstanden sind und die im Moment gerade natürlich auch furchtbar einbrechen, also ich weiß nicht, wie viele Prozesse die Deutsche Bank jetzt gerade hat, ne? Also das sieht, glaube ich, nicht so gut aus, die rächen sich. Und selbst in den oft bewunderten Vereinigten Staaten gibt es Manager, die diese Zahlenverrücktheit letztendlich auch in ähnlicher Weise und diese Misstrauenskultur letztendlich aufgenommen haben. Nehmen wir mal die Marissa Mayer als aktuelles Beispiel. Ne? Die hat also letztendlich ihren Mitarbeitern über eine Mail verboten, zu Hause zu arbeiten und hat dabei jede Menge Talent bei Yahoo verloren. Hat ihren Job überhaupt nicht gemacht, ist ihren hohen Erwartungen. Sie war ja ein Star, sie kam von Google, sie hatte also alles, was sie anfasste, wurde sofort Gold. Sie hat ihre Erwartungen in keinster Weise erfüllt und sie hat vor allem ihren Mitarbeitern misstraut. Und ich glaube,
das Entree war doch direkt super. Die dezentrale Arbeit abzuschaffen, ja. Bei einem Laden wie Yahoo per E-Mail allen Mitarbeitern mitzuteilen, so nach dem Motto, ihr seid faule Säcke und habt sofort wieder in die Zentrale zu kommen. Das war ein toller Einstand, ne? Von der Marissa Mayer.
Aber die hat jetzt Zwillinge bekommen. Und das ist ja auch eine Leistung.
Ja,
also gut, ich glaube, das ist ja immer noch eine Möglichkeit, so eine richtig schöne Option. Sorry.
Das mit den Zwillingen hat, glaube ich, nichts damit zu tun, ob sie gut führt oder nicht.
Nee. Aber brüstet sie sich aber jetzt, glaube, in der Öffentlichkeit. Das ist das Einzige, was sie eigentlich in den 3 Jahren zustande gebracht
hat. Ist es nicht das, was aus dem Terrorismus alles noch mitgeschleppt wird, diese Steuern nach Zahlen, wirklich nur nach Effizienz zu schauen, dann noch kombiniert mit Shareholder Value, das, was du sagtest, was die Haniel-Familie ausmacht, ist ja nicht zu akzeptieren, was eine Rendite unter 20% bringt. Ne? Ja, also eher 25%.
Bitte? Niemand kann ständig 20% oder 25% Rendite bringen.
Also, das wird Ihnen aber eingeredet.
Ja, natürlich. Das ich sage dir meine, eine 20% oder 25% Rendite ist im Prinzip eine Schweinerei. Ja, weil du das mit normalen Mitteln normalerweise gar nicht hinbekommst.
Ja, die Mafia macht das, genau.
Das Thema geht ja noch weiter. Shareholder Value hat im Wesentlichen dazu geführt, dass die CEO-Gehälter gestiegen sind.
Ja.
Die Renditen, es gibt eine amerikanische Studie dazu, die Renditen sind runtergegangen seit den 80er-Jahren.
Absolut.
Seit Einführung dieses Themas, ja. Das ist ja das Spannende dabei. Also die das reinsteuern, die leben gut davon. Aber alle anderen, inklusive der Shareholder, haben damit eben nicht profitiert.
Und was der Thomas sagte, ist auch was Wichtiges, nämlich diese Zeitperspektive. Also Return on Invest ist sehr wichtig. Aber die Frage ist, also jetzt auch gerade bei börsenorientierten Unternehmen, also muss da ein Plus am Ende stehen nach 3 Monaten? Und welche Form von nachhaltiger Entscheidung kannst du damit treffen? Eigentlich überhaupt gar nicht.
Ich kann sagen,
also alles, was das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren stabil hält, kannst du nicht innerhalb von maximal 3 Monaten zu einem Plus.
Innovation ist dann unmöglich.
Also Innovation, das ist systemisch ausgeschlossen.
Ganz muss man wissen, ausgeschlossen.
Wenn man sagt, ich will das sofort und alle, das fängt ja oben an und das geht aber natürlich runter, weil nämlich auch die mittlere Führungsebene keiner eine Entscheidung trifft, die nicht sicher innerhalb von ein paar Wochen sofort einen Plus bringt. Und außer zerstörerischen Sachen, was soll da, wie soll das gehen? Also es ist
vom System her so. Jetzt ist leider Jürgen Steutner heute nicht hier, der hätte uns noch was mehr zum Thema Innovation erzählen
Für dich, Jürgen.
Ja. Von den Deutschen,
Jürgen, du hörst das ja nachher.
Von den deutschen reichen Familien.
Genau, hat er gut recherchiert und auch geschrieben.
Es ist eine Sache, dass es Innovationen unmöglich macht, und das andere ist aber auch die Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation. Wenn ich dreimal mit einer innovativen Idee dort stehe und mit Herzblut und Überzeugung am Entwickeln bin in meinen Gedanken und ich bekomme so einen Return of Investment-Scheiß um die Ohren gehauen und werde dreimal ausgebremst, irgendwann ist meine Motivation, innovative Gedanken weiterzuspinnen und ins Unternehmen zu tragen, die ist dann zwangsläufig irgendwann nicht mehr da. Mhm. Ja, also wir bremsen auch unsere vielleicht klugen Köpfe, die wir unter uns haben, die bremsen wir somit in diesem System völlig aus.
Das wäre ja so lange okay, solange die Alternative wäre, okay, dann mache ich mich mit der Idee selbstständig. Das macht ja der ein oder andere. Nur gerade das ist ja besonders schwer in Deutschland. Das heißt also, gerade den Gründern werden ja beliebige Steine in den Weg gelegt und es gibt kein Kapital für Gründer. Außer das eigene Kapital, was man von Haus aus schon mitbringt. Oder von Mama oder Papa. Aber
Es gibt kein Kapital, aber auch wenig Bereitschaft.
Wenig Bereitschaft.
Wenn du siehst,
das Risiko ist ja heute auch ziemlich schwierig. Ne?
Ja.
Also das muss man auch mal definitiv sagen.
Ja.
Und die Frage ist sowieso, wovon reden wir? Wir reden ja nicht vom Mittelstand. Beim Mittelstand, der spreche ich nämlich komplett, dass die obere Führungsebene immer mehr Rendite haben will. Ich bin ehrlich, wir haben ein kleines Unternehmen. Ich bin ganz froh, wenn wir unseren Umsatz halten können. Ich muss mich nicht jedes Jahr steigern. Das ist das, was ich sowieso nicht verstehen kann. Mhm. Wenn ich aber meine Mitarbeiter bezahlen kann, die glücklich und zufrieden sind, wie du sagst, die wirklich mit Motivation dabei sind, dann habe ich schon eigentlich alles erreicht. Mhm. Ich brauche mich nicht jedes Jahr zu steigern. Das ist das, was ich sowieso nie verstanden habe. Dass es bei den großen Betrieben immer sein muss, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Nee, auch mal, wenn man das einfach mal hält, 2 Jahre lang, finde ich es auch schon leise.
Der Patrick Breitenbach hat auf der NEO in einer Diskussion mit
dir, Stefan Holten.
Richtig, da wurde auch thematisiert, ein Werk, ich weiß jetzt nicht, wer der Autor ist, aber er hat daraus zitiert, ich fand das ganz, ganz spannend, dass eine Untersuchung ist angestellt worden, inwiefern gleichen Unternehmen Psychopathen, also psychopathischen Strukturen. Ich glaube, Guido, du warst dabei.
Genau.
Man hat festgestellt, dass das sind Verwandte im Geiste. Thomas und ich, wir kommen ich habe 12 Jahre bei der öffentlichen Hand gearbeitet, Thomas ist immer noch dabei. Deshalb möchte ich nochmal bekräftigen, was ich eben sagte. Ja, menschenverachtende Strukturen, das ist bürokratische Systeme, sind auf jeden Fall menschenverachtend. Ja? Mit den anderen habe ich auch noch nicht zu viel.
Bitte? Wir können dazu werden.
Ja,
aber sehr häufig kommen. Also
naja.
Da wird viel Kaffeeküchen.
Ja, so, aber das.
Richtig hart ist es dann teilweise nicht so im öffentlichen Dienst.
Nein,
dann gehen wir ins Bundesministerium.
Ja, okay, ganz oben, da wird es dann wahrscheinlich reichlich. Aber,
nee, ich rede auch nicht über Arbeitsbelastung. Ja, das ist nicht immer das.
Da gibt es andere Facetten.
Genau.
Ja, obwohl der öffentliche Dienst seit 1989 ganz viele Stellen abgebaut hat. Die Stellen im öffentlichen Dienst sind heute ungefähr auf dem Stand von 1986 in der alten Bundesrepublik. Und wir haben jetzt noch 5 neue Bundesländer dazu bekommen. Das heißt, da ist schon viel.
Wir hatten aber auch eine verdammt hohe Staatsquote.
Aber wir hatten
das mal so. In Summe waren wir nah am Sozialismus. Also insofern, vielleicht ist das auch nicht so verkehrt.
Werden immer mehr.
Das glaube ich ja.
Aber du musst nicht 60 Stunden arbeiten, das ist kein Indikator dafür, für Psychohygiene am Arbeitsplatz.
Nein.
Na? Ja. Das ist eine ganz eigene Betrachtung.
Psychopathen gibt es auch im öffentlichen Dienst, ja. Guido, du sprichst ja, sag mal, auch von Menschlichkeit, ne? Also bei der ganzen Arbeit mit 4.0-Diskussion. Aber wenn wir das jetzt alles mal hier konstatieren, was wir gerade festgestellt haben, Share- oder Value-Ideologie, Psychopathensysteme, Hierarchien, Bürokratisierung, da musst du doch ganz schwummrig werden. Ne?
Ja, klar.
Wie setzen wir da Arbeiten 4.0 durch?
Ich glaube wirklich, wir müssen in diesem Menschenbild anfangen, müssen nochmal überlegen, stimmt das, wie wir über Menschen in Organisationen denken, mit dem überein, wie wir zum Beispiel über Menschen im Privaten denken oder wie es denn auch vielleicht funktionieren kann? Stichwort Innovation. Innovation kommt aus Menschen, also aus Köpfen von Menschen, die engagiert und kreativ sind. So, das kann ich nicht nach Zahlen, Daten, Fakten steuern. Ich kann es unterstützen, indem ich in Themen wie Vision, Kultur und Führung mal investiere. Mhm. Ja, indem ich dazu aufrufe über eine Offenheit, eine Menschlichkeit, über dieses Thema Bedeutung. Ja, was bedeutet diese persönliche, für mich persönlich diese Arbeit, die ich da mache und wie kann ich mich da einbringen, darüber die Leute zu engagieren. Und in der Kombination, es gibt so ein schönes Modell von Doblin, von Deloitte, 10 Typen von Innovation und da fehlen genau diese Elemente drin. Mhm. Da fehlen diese Elemente, wie kann ich den Menschen dazu bringen, sich auch einzubringen. Und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, Innovation neu zu gestalten.
Aber wo soll der Break passieren? Also wenn man sich die MBAs anschaut, die Business Schools anschaut, wenn man sich die Seilschaften der Deutschland AG anschaut oder das, was der Sattelberger sagte, Schmidt rekrutiert Schmidtchen, ja, also das Winterkorn-Syndrom sozusagen. Ja? Wo soll, sagen wir mal, der Break kommen? Also wie kann man das System brechen?
Also ich würde da nochmal eine Lanze für das Nicht-Quantifizierbare brechen, weil ich glaube, da steckt sehr viel drin von dem, was du sagtest, also auch von diesen Innovationsräumen und von diesem Experimentieren, was wir in dieser Situation brauchen. Also wir sind ja in einer totalen Phase, wo alle Strukturen eigentlich ins Rutschen geraten und wir ja wirklich irgendwie neue Strukturen entwickeln müssen. Da können wir nicht irgendwie sagen, wir machen, was wir immer machen und wir halten uns am Quantifizierbaren fest, weil das geht noch eine Weile, aber dann fährt das ja alles komplett gegen die Wand.
Also bis hin zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.
Ja, also
Bruttosozialprodukt etc.
Das heißt, man muss Räume öffnen für das Nicht-Quantifizierbare und zwar auch in unseren Köpfen, in unserem Bewertungssystem und allem, weil nach dem gegenwärtigen, wie es in der Arbeitswelt aussieht, ist halt Nachdenken eine nicht quantifizierbare Arbeitsleistung. Mhm. Mhm. Ja, und ich habe das wirklich erlebt in Unternehmen, in DAX-Unternehmen auch, dass bei dem Vorschlag, dass Mitarbeiter vielleicht eine Viertelstunde am Tag innehalten sollten, zum Fenster rausgucken, sich fügen lassen, ne? Dass er wirklich eine total spookige Stimmung war, als hätte ich irgendwie zur Revolution aufgerufen. Und das ist mir nachher klar geworden. Das heißt, eine Viertelstunde Nachdenken gilt als Arbeitsverweigerung.
Ja, genau. Wir sind direkt eine Abmahnung.
Solange das so ist, du stehst nicht deinem Unternehmen vollumfänglich zur Verfügung.
Ja, wir sind eine Präsenzkultur.
Du kannst nicht nachdenken, du kannst nicht priorisieren. Du verlegst dich auf Dinge, die aktionistisch sind und das hat mir unheimlich viel erklärt von der Arbeitswelt, nämlich die sehr stark von diesem Aktionismus und der Sichtbarkeit geprägt ist, aber von totaler
Ineffizienz. Die sind alle noch im Steinbruch und klopfen Steine.
Ja, ja, dazu passt ja da meine Einwand von Annette, die fleißig zuguckt und die sagt, das hängt auch damit zusammen, dass in Deutschland Arbeit nur dann was gilt, wenn man dabei so richtig leidet.
Ja, aber das Wort kommt daher. Arbeit muss wehtun.
Ja, und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum Mitarbeiter, die Homeoffice machen können, denen das dann eingeräumt wird, aber die stehen ja unter einem extrem enormen Druck. Mhm. Auch diese Dokumentationswahn, die wir vorhin besprochen haben, das ist nachgewiesen in Studien, die machen das nochmal potenziert. Also die denken, die müssen sich alle Viertelstunde erklären und ein Signal ins Unternehmen senden, ich bin hier und arbeite, glaubt mir.
Du hast einen enormen, ich habe mich mit dem Thema auch lange beschäftigt, du hast einen enormen Neidfaktor derer, die nicht zu Hause sitzen. Ja. Ja, und die glauben nämlich garantiert, dass du da irgendwie in der Badewanne liegst, statt dich irgendwie mit Arbeit zu beschäftigen, was du in der Badewanne vielleicht tust.
Weil das ist ein Nachdenken in der Badewanne. Ne?
Ja. Oder dass du eben nicht irgendwie produktiv bist. Und produktiv heißt Steine klopfen. Yeah. Ja? In Deutschland heißt produktiv sein, Steine klopfen.
Also du musst mal in die Steinzeit. Das ist doch die Lösung.
Und da mal neu anfangen.
Und ich könnte mir auch vorstellen, in so einem DAX 30 Unternehmen, wenn man dann sagt, eine Viertelstunde, da gibt es auch bestimmt irgendeinen Controller, der sofort ausrechnet, wie viele Manntage insgesamt, aber welcher sicher. Verlust das ist.
Das sind wir aber wieder bei der Innovation, die gebremst wird, wenn ich mal Banken einfach sehen darf, was die machen. Ne? Also wir hatten letztens eine große Diskussion mit einer Bank und dann habe ich dann dem Banker gesagt, ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie verstehen unser Geschäftsmodell nicht. Der hat mich ganz böse angeguckt, war überhaupt nicht erfreut darüber, aber er hat es halt nicht begriffen. Es ist halt so. Und die denken wirklich, die denken so, das geht, das wird eingekauft, das muss verkauft werden. Was ist die Zeit? Mehr machen die nicht. Die gucken nur Zahlen nach. Und das bremst die komplette Innovation aus hier.
Wenn ich darüber nachdenke, dass wenn ich ein Meeting habe mit zwei, drei Leuten, also irgendwie so eine kleine Runde, dann kann ich mir mehr Sauerstoff ins Hirn blasen, indem ich auch mal spazieren gehe dabei. Klar. Ja, mit den Leuten rausgehe, mich bewege. Bewegen
oder ins Café.
Hat übrigens, baut Stresslevel ab.
Ja,
ganz banale Dinge. Ja. Also statt da zu sitzen, im Café ist auch noch eine andere Atmosphäre. Ja. Einfach. Man kommt einfach auf ganz andere Gedanken, wenn man sich mal aus diesem Zwang befreit, präsent irgendwie am Schreibtisch zu sitzen.
Ich das ja aber hat das, getan, durch, also, das Durchtracken hat das nicht zugenommen? Also dass selbst die digitalen Werkzeuge ja verstärkt dafür eingesetzt werden, um diese mal Arbeitsabläufe
erleichtert mir die Arbeit.
Zu tracken, noch stärker zu kontrollieren, noch enger zu
fassen. Wo jemand ist, meinst du?
Wo jemand ist.
Kann man tun, ich weiß nicht, wer es tut.
Da gibt es auch diese Inaktivitätsprotokolle von Amazon.
Genau.
Gut, man kann sagen, dass
also Amazon
arbeiten, da, wenn einer, also ja, es geht ja bis zu einer Minute runter, war eine Minute inaktiv, war zwei Minuten
inaktiv,
heißt, hat sich mit seinem Kollegen unterhalten.
Richtig.
So, das ist
inaktiv. Ja, aber das hast du noch fünf Jahre, dann hast du da sowieso keinen mehr arbeiten.
Nee, das ist so.
Also ich meine, Digitalisierung.
Aber genau das sind menschenverachtende Systeme. Das meine ich mit Menschen.
Ja, aber da brauchst du dich, glaube ich. Das
musst du immer machen.
Das Kritische an der Stelle ist, du brauchst dich gar nicht mehr damit wirklich beschäftigen, weil in fünf Jahren wird da keiner mehr sitzen oder wird da keiner mehr rumlaufen.
Und das
zusammensuchen. Also mein klassisches Beispiel an der Stelle ist, in Australien hat gerade einer einen Bagger so umgebaut, dass der alleine Häuser baut. Der baut innerhalb von 48 Stunden ein Haus mit 0,5 mm Toleranz. Das kann kein Maurer und eine Maurertruppe von fünf Leuten braucht zwei Wochen für dieses Haus.
Mhm.
Jetzt kannst du dir mal überlegen, ob dieser Bagger in seiner Investition auf Dauer vielleicht doch günstiger ist als die fünf Maurer, die nicht viel Geld kosten, ja, und die auch nicht gerade einen netten Job haben, wenn du mich fragst. Ja, ich möchte ihn nicht machen. Ich könnte ihn auch nicht machen.
Aber bei uns hat die Digitalisierung bringt in dem Fall mehr. Ich bin viel schneller am Abrechnen. Ne, das muss man auch sehen. Ich habe sonst immer, wenn ich meine Techniker gesehen habe, die sind unterwegs, sehe ich Ende der Woche, konnte ich erst die Sachen abrechnen. Durch das Digitale, die sind fertig auf der Baustelle oder beim Kunden oder sonst ist unterschrieben, ich habe das Ding per E-Mail, kann abrechnen. Bringt auch wieder mehr Cash in die
ganze
Sache rein. Das ist auf jeden Fall schneller und auch für zum, wie ihr sagt, überprüfen. Ich sehe es nicht als überprüfen. Ich sehe es auch für den Mitarbeiter eigentlich einfacher, dieses Werkzeug zu nutzen. Der fährt zum Kunden hin, sagt bei uns zu der Tür mit seinem Handy, ich fahre los, ist beim Kunden, sagt, ich bin da und ich habe direkt die Zeiterfassung. Damit habe ich auch wieder eine Kontrolle, stimmen meine Fahrzeiten oder sonstiges mit überein? Also da
aber Zeiterfassung ist auch so ein Unding. Also wenn du sagst, man könnte ja mal im Café ein Meeting machen, wie viele Unternehmen gibt es, da bist du raus, wenn du aus dem Gebäude bist, dann bist du nicht mehr in der Zeiterfassung drin. Und warum soll ich jetzt auch 3 Stunden meiner Freizeit investieren, um Kundengespräch?
Da bist du aber genau bei diesem Thema Menschlichkeit. Ja, also wenn ich wieder zulasse, dass Menschen Menschen sind, ja, dass die auf Toilette gehen müssen, dass die auch mal woanders sitzen möchten als an ihrem Schreibtisch, dass sie, wenn sie irgendwo hinfahren, mal 10 Minuten auch an der Ampel oder im Stau stehen, ja, dann habe ich einfach, glaube ich, mehr positives Feedback von diesen Menschen, die mir dann auch langfristig meinen Ertrag sichern.
Das fällt mir ein. Weil,
wenn ich im ständigen Druck bin, dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr, dann stimme ich mit den Füßen ab, dann gehe ich.
Ja. Irgendwann ist die Motivation weg.
Ja, und ich meine, du gehst ja noch nett mit den Leuten um, aber das wird ja genauso von anderen gegen die Leute verwendet, wenn sie dann eben 5 Minuten länger für die Strecke brauchen.
Ja, das sind es halt 5 Minuten länger. Ja. Ich will da nur gucken, stimmt meine Kalkulation?
Ja,
bei manchen habe ich Festpreisen, bei anderen wird es halt abgerechnet, das ist mir dann egal. Aber also, stimmt diese Kalkulation? Ich bin auch der Meinung, ich muss meinen Mitarbeiter einfach die Freiräume lassen. Und die lassen wir ihn auch.
Ja.
Mein Gott, dann ist er halt... Gut, er ist jetzt fertig beim Kunden, dann unterhält er sich noch 15 Minuten mit dem Kunden. Wunderbar. Aber die 15 Minuten, die könnten für den nächsten Auftrag ausschlaggebend sein. Die können ganz, ganz wichtig sein. Und das ist das Problem. Das haben wir aber, ich rede immer nur vom Mittelstand bei mir. Der Mittelstand selbst hat das in dem Sinne noch nicht verstanden. Auch diese festen Arbeitszeiten. Nee, ist gar nicht notwendig. Einfach mal die Mitarbeiter selbst verantwortlich machen lassen, läuft das viel, viel besser als alles andere.
Ja, aber der Druck und die Kontrolle führt nur dazu, dass das Misstrauen da ist und man auch aus diesem Misstrauen raus will. Also ich meine, keiner möchte in Misstrauen arbeiten.
Misstrauen und Neid, das
geht ja immer
los. Also zu dem Thema Menschlichkeit und man muss auch mal auf Toilette gehen können, da kann ich sagen, dass ich aus einem Workshop in einem, das war auch ein DAX-Unternehmen, da hieß es ja, also wir sollen ja kundenfreundlich sein. Nach 3-mal, also den Kunden lässt man nicht warten, kann ich auch verstehen. Nach 3-mal klingeln geht man ans Telefon. Und da haben die wirklich in Echtzeit überlegt, ob das jetzt bedeutet, dass man das Telefon mit auf Toilette nimmt. Ja. Also sie sind dann zwar zu dem Ergebnis gekommen, nee, das kann es wohl nicht heißen. Und ich dachte mir so, oh Gott, als Kunde, ich möchte doch. Also so, da merkt man wieder so eine... Dieses Funktionieren, dieses nicht inaktiv sein, dieses die Erwartung erfüllen, das ist wirklich sich derart verselbstständigt hat, dass Leute wirklich ernsthaft überlegen, muss ich dann jetzt mein Handy mit auf Toilette
nehmen? Ja, welcher Glaubenssatz steckt dahinter? Wirklich in der Organisation, ich glaub, das der Glaubenssatz.
Komplett entkoppelt vom gesunden Menschenverstand.
Ja. Mhm. So, gesundes Menschen, gesunder Menschenverstand und gesundes Menschengefühl.
Ja, okay. Ja, das brauchen wir ja. Auch bei den Leuten selbst. Also das waren ja, das jetzt nicht die Vorgesetzten, sondern das waren dann die Mitarbeiter, die überlegt haben.
Das siehst du an vielen Leuten, die einfach keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Das ist auch ein Riesenproblem. Für jede Entscheidung müssen die X, Y, Z fragen und nicht einfach...
Du musst lauter reden, Guido, weil du weiter weg bist.
Ja, ich habe schon genau das Stimmchen. Ich kann ja. Und dann wirklich die eigene Entscheidung gar nicht mehr machen, sondern nur noch, wo kann ich nachfragen, wo bin ich abgesichert? Die haben nur noch Angst, dass sie irgendwas falsch machen. Und dann ist man vollkommen falsch.
Ja, das hat aber auch was mit einer Lernkurve zu tun haben. Entweder jetzt der Kollektiven, die als soziales System gelernt hat, dass eigene Entscheidungen zu treffen schon mal durchaus eine gefährliche Nummer sein kann, oder persönlich das erlebt haben. Ich glaube nicht, dass wir nicht mit Entscheidungsfreude in unser Leben starten. Das tun wir schon.
Aber wir kriegen es aber ab. Wir sind anders sozialisiert. Ja. Und das nenne ich dann immer Berufspubertät, weil du, glaube ich, im Beruf dann nochmal lernen musst, ja, mit diesen Verantwortungen und mit den Möglichkeiten umzugehen. Hast du wirklich in der Pubertät als im Wachstum halt einfach.
Aber ist es dann mal nicht so, wenn man sich den Führungskräftenachwuchs anschaut, diese berühmte Generation Y, die ich nicht sehe, ja, also die sehe ich nicht, die sehe ich am Arbeitsmarkt nicht, die sehe ich übrigens auch als soziologische Einheit nicht, sondern ich sehe eher so Anbiederungslemuren, die so an solchen Eliteschulen hochgezüchtet werden, wie zum Beispiel dieser Otto-Beisheim-Hochschule in Koblenz, da werden Ja-Sager produziert. Ja? Also eigentlich auch Leute, die nur nach Zahlen und Steuerung funktionieren.
Hat das doch immer schon, oder?
Die hat es in der Form nicht. Also ich habe ja Volkswirtschaft an der FU Berlin studiert, ich kann ja sagen, bei uns hast du was anderes gelernt. Ne? Da hast du irgendwie Generalstreik gelernt und Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss. Ja, da hast du das Debattieren gelernt.
Historisch gesehen war
das. Naja, also gut, ich meine,
aber du warst in einer Zeit an der Uni, die wirklich positiv
ja,
war.
Ja, gut. Ja, aber die
Jahrhunderte vorher war es nie so. Und jetzt wird es wieder so wie die Jahrhunderte vorher.
Aber ich glaube, ich habe von nie so
empfehlen. Das hatten zu höheren Bildung, hatten nur Eliten den Zugang. Und
gut, aber ich habe es nochmal. Aber diese Stoffbulimie, die sag mal, an den Hochschulen vermittelt wird, gerade in der BWL, die bringt doch dann solche Leute in.
Wieder an demselben System, nämlich dieser Evaluierung vom Arbeiten, nämlich an den Universitäten. Ja, ist also, ich bin Geisteswissenschaftlerin. Ich habe Kollegen, die mit mir studiert haben, die sind jetzt Professoren und die sagen, also als Germanistik-Professor, ja, musst du, wenn du ein Hauptseminar gibst, musst du vorher sagen, für welche Antwort gebe ich welche Punktzahl.
Ja.
Ja? Das musst du vorher festlegen. Also sonst kann der das einklagen.
Genau.
So. Das heißt, du hast auch da systemisch ausgeschlossen, dass jemand auf eine neue Idee kommt.
Bologna-Syndrom.
Meine Kollegin hat gesagt, wenn da jetzt jemand kommt mit einem Ansatz, der noch nicht da war, sauber belegt aus dem Text und aus dem was weiß ich, ja, dann habe ich ein Problem, den kann ich im Grunde nicht bewerten. Kann das nicht bewerten. Und das ist nämlich auch dasselbe, kann man genau übertragen auf Unternehmen. Ja. Wir machen oben die Decke zu und verhindern systemisch, dass irgendwas Neues entsteht. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Also ich weiß auch nicht, wie so eine Gesellschaft sich das leisten kann eigentlich.
Aber vielleicht eigentlich ist es ja auch gut, weil dadurch die alten Strukturen schneller absterben. Und die neuen, wir wissen halt so nicht, was das Neue ist, das nachkommt.
Ich bin da ganz konstruktiv. Ich finde, wir sollten die Zeit nutzen, schon zu überlegen, wie es weitergehen kann. Weißt du? Ja. Nicht erst warten, bis alles gegen die Wand fährt. Das kann ja immer noch 5 bis 10 Jahre dauern. Da bin ich zu ungeduldig.
Genau, das
ja,
habe ich auch. Wenn Sie ganz Verfahren, über die wir jetzt reden, die beinhalten ja auch, das ist ja auch an Machtabsteckungsrahmen. Also es geht ja darum, dass das System sich in den Geld verteilt wird. Und es geht um Geld.
Und Geld es geht um Geld und Macht.
Geld und Macht. Und diese Auseinandersetzung um den Zugriff zu Geld und Macht geht es. Und der wird auch auf verschiedenen Ebenen geführt. Der wird auch dadurch geführt, dass ich andere Leute irgendwie, ich nehme mal das Wort bedröseln, also in eine für sie unangenehme Stimmung bringe. Damit ist ja auch eine Technik, Macht auszugeben. Bedröseln finde ich ein sehr schönes Wort. Und das läuft in vielen Strukturen ab.
Mich würde interessieren, eigentlich daran anknüpfen, was du sagtest, auch für die Diskussion. Jetzt haben wir lange darüber geredet, wie furchtbar alles ist, aber wie könnte es denn eigentlich besser werden? Was muss man tun? Welche Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, um dieses System zu revolutionieren? Braucht man eine Revolution oder was brauchen wir eigentlich?
Wie Norwegen es anfängt? Norwegen? Ist Norwegen jetzt dran, die gesagt haben, wir haben ein Grundeinkommen schon
mal? Finnland. Okay, das ist jetzt immer Grundeinkommen.
Hätte aber auch gut zu Norwegen gepasst.
Oder ja, so ein Modell wie in den Niederlanden. Du hast es ja, glaube ich, in der Proklamation hier mit aufgeführt als Beispiel im Punkto der Beweislastumkehr beim Homeoffice. Also ja. Ein Arbeitgeber muss erklären, warum man eigentlich nicht im Homeoffice tätig sein kann.
Ja, es würde zumindest mal die Logiken drehen. Mhm. Genau. Also im Moment musst du ja als Mitarbeiter darum betteln, dass du das machen darfst. Oder oft ist es zwar im Vertrag mit drin, man kann Homeoffice machen, aber wenn es dann konkret wird, dann ist auch wieder irgendwie ein Problem da. Und dann wird es schwierig. In den Niederlanden haben sie das gerade umgedreht und haben die Beweislast beim Arbeitgeber gelassen. Haben gesagt, wenn du nicht nachweisen kannst, dass es nicht geht, dann kann dein Mitarbeiter in jedem Fall mal auch zu Hause arbeiten.
Faktisch ist ja die Zahl der dezentralen Arbeitsplätze, die auch nur, sagen wir mal, teilweise oder vollständig zu Hause arbeiten oder nur mal einen Tag, ist um 800.000 zurückgegangen in Deutschland, nach der DIW-Studie. Ne?
So. Ja,
also das ist belegt,
jetzt ganz
letztes Jahr,
letzten Jahren
veröffentlicht worden. Genau. So die letzten 10 Jahre betrachtet.
Okay.
Die Studie ist im vergangenen Jahr veröffentlicht worden, also noch relativ frisch. Da kannst du jetzt natürlich dann mit Gegenbeispielen kommen wie Microsoft, bla bla bla. Aber in der Menge siehst du das doch. Du siehst es an der Zunahme der Zahl der Berufspendler, die jeden Tag unterwegs sind. Die wächst stetig. Das ist für mich immer ein Indikator, dass es mit der dezentralen Arbeit nicht weit her ist. Also, dass der Arbeitgeber immer noch sagt, ich möchte Sie im Büro sitzen sehen. Ja, also nur wer im Office sitzt, arbeitet auch.
Also dann muss ich noch mal in den Laden für den öffentlichen Dienst brechen. Also das Amt, in dem ich arbeite, hat jetzt eine Dienstvereinbarung, was heißt jetzt schon seit längerem. Und in jeder Organisationseinheit sind 40% der Zeit für Telearbeit reserviert. Und jeder, der die machen möchte, kann die machen, solange jetzt dieses Kontingent nicht überschritten wird. Und wenn es überschritten wird, kann aber trotzdem auch noch der Vorgesetzte sagen, es geht trotzdem. Mhm. Und innerhalb der 40% muss man schon sehr viel Argumente vorbringen, um die Telearbeit zu verhindern.
In welcher Gewerkschaft bist du aktiv?
Ich bin in Verdi aktiv.
Verdi.
Mhm. Und aber ich glaube, wir haben da auch eine Dienstvereinbarung wirklich.
Also der öffentliche Dienst geht da wirklich fortschrittlich damit um, aber die Gewerkschaften teilweise nicht. Ne? Die verbünden sich mit den Arbeitgeberverbänden. Und ich meine, IG Metall und Co. sagen dann, ja, wir müssen die Arbeitnehmer schützen vor Selbstausbeutung. Mhm. Ja? Also da frage ich mich mal, wo ich mehr ausgebeutet bin. Ständige Erreichbarkeit, wenn ich einen festen Arbeitsplatz habe, dass ich ständig irgendwo erscheinen muss und dann noch erreichbar sein muss danach. Oder dass ich, sag mal, mein soziales Umfeld mehr pflegen kann und das etwas flexibler ran kann. Also die Gewerkschaften machen da auch keinen
guten Job. Also die Gewerkschaften sind schlechte Arbeitgeber.
Muss man ganz nicht nur als Arbeitgeber, auch die Argumentation, die mich dann überrascht, wo dann selbst der BDI-Präsident das nicht schärfer formulieren kann und sagen, nee, und dann der braucht ja auch noch den sozialen Kontakt zu seinen Mitarbeitern und man muss ihn vor Selbstausbeutung schützen und so. Da spricht man wirklich gegen die Arbeitnehmerinteressen.
Natürlich, das sind immer so die Beispiele, wo man nicht näher hinter die Kulissen schauen darf. Gewerkschaften, Kirchen und Metzger.
Ja, das hast du schön gesagt. Genau. Ja, die als Arbeitgeber ist ja auch nicht ganz lustig.
Wobei ich gerade auf dem Weg hin gehört habe, dass die Kirchen jetzt offenlegen, was sie am Vermögen haben.
Ach Gott. Ja, super.
Aber wenn du in der Kirche irgendwie geschieden bist, wieder heiraten willst, dann fliegst du. Ne?
Ja, aber wir sind immer noch bei der
Kirche. Ja,
okay, aber bei der ganz wichtigen Diskussion, wie ändern wir das?
Genau, das hatten wir dann gefragt, wie können wir es jetzt konkret ändern? Also ich bin da tatsächlich Vertreter von Think Global, Act Local. Also man muss halt gucken, wo sind die Unternehmen, die wo einiges durch die Digitalisierung unrund läuft, aber nicht, weil sie es als Machtinstrument benutzen, sondern weil es irgendwie noch nicht so richtig adaptiert ist. Und mit denen kann man schon einen super Weg gehen. Also das ist halt, was ich mit dem digitalen Arbeitsschutz mache, dass ich mit denen zusammen gucke, wie ist da das mediale Klima, wo funktioniert es nicht, wer hat welche Bedürfnisse und wie kann wer jetzt eine Rolle übernehmen, dafür, dass alle irgendwie sauber funktionieren und dass auch wirklich einfach mal zu ihrer eigentlichen Arbeit kommen. Und das kann man wirklich ganz kleinteilig und ganz konkret. Und das ist halt so, dass das wie so eine Glaskugel ist, wo du die Unternehmenskultur ablesen kannst und du hast das aber auch ein unheimlich guter Interventionshebel. Also du hast, weil du hast so indem du einfach schon so implizite Erwartungen explizit machst, hast du schon unheimlich guten Hebel, dass du sagst, also unsere Mitarbeiter haben Diensthandys, warum eigentlich? Also was ist damit, also das ist schon, man denkt, das ist selbstverständlich, aber frag mal rum, wer Diensthandys hat und ob die Leute wissen, warum, haben sie gar nicht. Ja, also es gibt so eine Studie der Unfallkasse Hessen, da haben sie gefragt, wer am Wochenende erreichbar sein muss. Da haben ganz viele gesagt, ja, ich muss am Wochenende erreichbar sein. Und dann haben sie die gefragt, woher wissen sie denn, dass sie am Wochenende erreichbar sein müssen? Und dann haben sie, ich weiß nicht, 30% oder so gesagt, ich habe den Eindruck, mein Vorgesetzter könnte von mir erwarten, dass ich erreichbar sein muss. Und dann haben noch ganz viele geantwortet, ich gehe davon aus, weil das alle tun. Und manche sagen, ja, ich habe ein Diensthandy, ich gehe davon aus, dass das heißt, ich muss da noch rangehen. Ja,
und
das
sind Gesetze
und so. Das sind aber manchmal wirklich auch trotzdem gute Unternehmen, die eigentlich, ja, ich hatte so eine Geschäftsführerin von einer Zeitarbeitsfirma, die hat gesagt, natürlich gehe ich am Wochenende ans Telefon, ich will ja meinen Mitarbeitern den Rücken frei halten, die sollen sich ja erholen. Aber manchmal wissen ihre Mitarbeiter das dann so, ja, das ist doch klar, die müssen nicht arbeiten. Und dann so, ja, also das ist,
die Antworten klingen alle nach Absicherung, dass da nicht jemand irgendwas gegen sie verwenden kann. Oder?
Ja, aber das ist wirklich so dieses einfache, dieser einfache Mechanismus der Kommunikation ist schon unheimliches Zauberwerk manchmal. Und deswegen denke ich, man soll da kleine Schritte und dann die Unternehmen, die auch bereit sind, irgendwie da die Sachen konstruktiv zu nutzen, dass man die irgendwie dabei begleitet. Und dann hat man ja schon mal ein paar, mit denen man gehen kann.
Auf Twitter wird ja kräftig mitdiskutiert, aber der Wandel passiert doch schon längst. Ja, ich muss immer sagen, das sind ja Lippenbekenntnisse viele. Ja, wenn man da ein bisschen näher hinter die Kulissen schaut, dann merkt man doch wieder altes Machtgefüge, altes Denken und bei einer einzelnen Führungskraft auch wieder so eine Autoritätsabsicherung und ein altes Seilschaften agieren etc. Also ich finde es immer sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen, wenn ich dann so einem Community-Manager von irgendeinem Konzern gegenüber sitze, der zwar zu Barcamps geht und dann eine nette Show abzieht, wie es dann in der Organisation wirklich aussieht. Die Frage ist also wirklich, führt die Digitalisierung, es wird gerade gefragt auf Twitter, wirklich zu einem Wertewandel? Ist das zu spüren?
Ist die Frage, kann sich ein soziales System aus sich heraus vollkommen erneuern?
Also ich glaube, die Digitalisierung an sich ist doch nur ein Instrument. Und wenn alte Strukturen abgebildet werden mit neuen Instrumenten, ändert das doch nicht die Philosophie und die Geisteshaltung, die dahinter steht.
Ich habe ja dazu ein Buch geschrieben. Das Buch habe ich nicht dabei.
Schade,
das hätte man jetzt nicht.
Genau, Product Placement.
Ich glaube, die Digitalisierung hat unsere Werte schon längst verändert. Also so wie ich das wahrnehme, hat diese ganze Social-Media-Kommunikation, die viele von uns machen, ich sage ja nicht alle, hat dazu geführt, dass wir viel freier sagen, was wir denken.
Im Unternehmen.
Auch im Unternehmen kommt das langsam hoch. Das ist ja das Problem. Deswegen knirscht und knarzt.
Kommt es an, ja.
Aber im Privaten haben wir es schon mal überall gelernt. Und was wir im Privaten lernen, machen wir irgendwann auch im Unternehmen. Wir sind viel klar, zum Beispiel, wenn du irgendwo in ein Geschäft gehst und dir einen Fernseher kaufen willst, gehst du mittlerweile rein und sagst, ich möchte den Fernseher. Du gehst nicht mehr rein und lässt dich beraten. 100%. Weil du dich einfach über Medien vorher schon anders informiert hast.
Ja, und weil so Ladenleute arbeiten, die keine Ahnung haben.
Weil der Einzelhandel auch total beschissen bezahlt.
Der zahlt so schlecht. Das sind zwei Saturn, wo ich wirklich arbeite.
Aber damit hast du schon eine andere Grundlage. Du hast eine andere Offenheit und eine andere Klarheit
über
das, was du willst und was du tust. Und ich glaube, das kommt auch in Unternehmen immer mehr an. Und das führt in den Unternehmen dazu, dass sie eben diesen Druck wahrnehmen und dass sie glauben, sie müssten sich auch verändern. Deswegen ist ja diese große Panik jetzt da. Und dieses Thema, wir müssen jetzt unsere Kultur verändern, dass da nichts bei uns
kommt. Ich würde da gerne mal anknüpfen.
Das ist
noch eine Abwehrreaktion. Es ist nicht nur der Kunde, der jetzt, sagen wir mal, im Laden ankommt, der besser informiert ist, ne? Und der weiß, was er will, der sein Produkt schon aufsagt, die Produktbezeichnung und so weiter. Ja, der hat also alles schon kontrolliert und gecheckt vorher. Sondern das kommt so ganz langsam und da wird es gefährlich, auch für die Unternehmen, auch im B2B-Bereich an. Das heißt also auch der Einkäufer, auch der Käufer, der jetzt eine Dienstleistung kauft oder der jetzt eine große Maschine kauft oder sonst was, der ist auch wesentlich besser informiert. Der ist gebrieft über das Internet bis zum geht nicht mehr. Und der Verkäufer erwartet ihn jetzt in der in der Hoffnung, dass er ihm noch viel erzählen kann, dass er seine PowerPoint-Folien dann noch abschießen kann und wundert sich, dass das nicht mehr verfängt. Und da muss man einfach sagen den Unternehmen, Leute, ihr müsst aufpassen, dass eure Verkäufer Social Selling lernen. Ja, ihr müsst aufpassen, dass die in den Kanälen, wo die Kunden sich informieren, auch dabei sind. Dass sie dann ganz fein wahrnehmen mit ihren Öhrchen, was die wollen, was die für Fragen haben, was die für Besonderheiten sehen, was die für Anforderungen haben. Und dort nicht an dem Gespräch teilzunehmen, an diesem Gewisper, was überall ist, an dem Twitter und an dem Ganzen, was da so läuft, das kann auf Dauer gesehen sehr viel kosten. Und da reicht es nicht, ein paar Influencer zu haben oder Social Media Manager oder externe Content Marketing Manager, die sich brüsten, dass sie sonst irgendwas erreicht haben in kurzer Zeit und irgendwelche ROIs oder so, sondern da muss man die Kultur tatsächlich intern dann ändern. Man muss die Technik einführen und man muss die Leute auch darauf ein kleines bisschen schulen und denen die Zeit lassen, sich damit vertraut zu machen. Das heißt also, angefangen von den Führungskräften, die sich damit vertraut machen müssen und die lernen müssen, dass das Ganze ziemlich ernst zu nehmen ist und dass es auch sehr, sehr, hochproduktiv auch einsetzbar ist. Ja, das ist also, nicht nur der Mittelstand merkt das ja, sondern
du sparst auch dadurch, wenn du allein durch Service-Sachen oder sonstiges allein durch Twitter-Anfragen machen kannst. Erstmal erreichst du 5 Mann gleichzeitig und nicht nur der eine, der am Telefon sitzt und vor allen Dingen, du erreichst auch den Techniker dahinter. Mhm. Ne? Der eine ist ja der Verkäufer, der sagt, ja, das geht schon. Und der Techniker sagt, bist du von mir, funktioniert doch gar nicht. Ne? Mhm. Das ist das Problem. Also ich sehe da sehr große Vorteile drin, aber es ist leider immer noch nicht da.
Es ist nicht aber auch so, dass die Sollbruchstellen also von Schein und Sein schneller aufgedeckt werden. Also das merkt man total. Ja jetzt an dem Beispiel Marissa Mayer von Yahoo, die sag mal als Google-Göttin dann zu Yahoo kam, so als Lichtgestalt und jetzt geschrumpft ist als Rauschmisskandidatin, dass man das einfach schneller kapiert, dass also Schein und Sein auseinanderklaffen.
Also das, ich stimme da auch Guido dir zu und dir auch Guido. Allen mit dem Vornamen G stimme ich vollumfänglich zu, den anderen auch.
Da haben wir schlechte Karten, Thomas.
wir können ja noch was tun.
Es sind halt alle hinterfragbarer geworden.
Ja.
So, und damit muss jeder irgendwie, sowohl persönlich als auch die Unternehmen. So.
Und also
das ist halt ganz
Stapel interessant. Ist schwer geworden.
Ja, genau.
Ja. Also ich habe ja immer die Stimme von Annette im Kopf.
Genau.
Ja, Annette sagt, die Leute verwechseln immer noch PR mit Marketing.
Mhm.
Ja, die Leute betreiben Marketing, wo sie eigentlich informieren müssten. Und Social Media deckt das auf. Wenn ich mich in Mediamarkt hinstelle und von irgendeinem Anbieter bezahlt werde, um irgendeinen Scheiß nach vorne zu stellen und anzupreisen, obwohl ein anderes Gerät Promotion. Eigentlich viel besser ist,
eine gute Promotion,
dann fliegt das mittlerweile mehr auf.
Mhm.
Ja, das heißt, Information ist wichtiger als Marketing.
Mhm. Das hast du ja auf dem Level von Führungskräften genauso. Also die brauchen einfach mehr Gelassenheit an der Stelle. Bis jetzt muss eine Führungskraft muss ja irgendwo nachweisen, warum sie so viel Geld auch dafür bekommt, warum sie so viel Macht hat.
Mhm.
Da kannst du diesen Nachweis eigentlich mittlerweile ja nicht mehr führen. Ja, das Wissen in Unternehmen ist auch transparent.
Ja,
die Entscheidung kann auch und das sollte auch in vielen Fällen, glaube ich, der Mitarbeiter selber treffen. Da braucht es nicht mehr die Führungskraft, die diese Entscheidung
Ich habe eine Entscheidung, wo ich davon sprach, die sich nicht trauen zu treffen. Ne?
Ja,
weil sie Angst haben, ich mache einen Fehler. Da kann man mir aber
irgendwo die Marketingabteilung eingehen.
Ja. Nur wenn du jetzt als Führungskraft, als Top-Management nicht eine gewisse Gelassenheit entwickelst dafür, dass da Leute sind, die immer mehr sehen, was du tust oder was du nicht tust, dann kommst du einfach nicht mehr klar und dann kommst du in Riesenprobleme rein.
Naja, weil Gelassenheit, aber muss das nicht auch kombiniert sein mit dem ständigen Hinterfragen der eigenen Entscheidungen? Ich habe ein konkretes Beispiel. Da gab es eine Handlungsanweisung von einer Führungskraft für das gesamte Team, was wir alles nicht tun dürfen. Und Gunnar weiß genau, was ich meine. Und nach 3-mal googeln war klar, die Führungskraft macht das aber selbst im Internet. Ja? Keinen Schweinkram.
Auf den Fall meinst du?
Kein Schweinkram, sondern es war einfach die Frage, wie viel dürfen wir über unsere Arbeit in sozialen Netzwerken preisgeben.
Genau.
So. Da haben wir eine klare Ansage bekommen. Und das war nach, wie gesagt, nach 3 Minuten war es klar, dass die Führungskraft selbst sich nicht daran hält. Deshalb, dass dieses ständige Reflektieren des eigenen Tuns auch und vielleicht auch damit der Sinnhaftigkeit der Regeln, die ich aufstelle, das wäre doch auch ein schöner Effekt.
Klar. Ja, wobei diese Reflexion brauchst du ja, wenn du genau hinguckst, nicht selber machen, weil dein Team,
die anderen.
Genau, dein Team und die Umwelt macht es ja für dich. Also natürlich musst du die selber hinkriegen, diese Reflexion, diese Selbstreflexion. Und die wird auch immer wichtiger. Und deswegen behaupte ich auch, jede Führungskraft braucht ein Coaching, damit sie überhaupt einfach mal in diese Schleife der Reflexion reinkommt, weil das kennen die alle nicht.
Und dann sind wir auch wieder bei diesem permanent Wetter, ne? Bei dem sich als lernenden Organismus verstehen. Dann macht man es entweder selbst oder man sagt, okay, die anderen übernehmen das für mich, mich zu spiegeln.
Ja.
Ich höre aber auch hin und es ist
genau. Aber dafür brauchst du die Gelassenheit zu erkennen, dass du nicht perfekt sein
oder wenn man, dem, wenn man,
du, sondern dass du mitlernst.
Man merkt bei einer Führungskraft auch sehr, sehr schnell, wo zwar nach außen hin so eine Offenheit demonstriert wird, zum Beispiel auf der Neo, ich sage jetzt mal nicht, welche Person auf der Bühne das war, und danach dann eine Geschichte kommt, beispielsweise, dass ein Video von dieser Diskussion nicht erscheinen soll. Ja? Also ein Protagonist, der sich, sagen wir mal, stark für Transparenz, für Partizipation ausspricht und dann aber hinter den Kulissen schiebt. Ja? Wo ich dann sage, okay, das kann jetzt nicht ganz dein Ernst sein. Es war eine offene Diskussion und du kannst den anderen Panel-Teilnehmern doch jetzt nicht dieses Video weghauen und vielleicht sogar noch einen Schnitt oder eine Bearbeitung verlangen oder so. Da merke ich dann so, okay, das ist doch altes Denken. Ja,
ja, das hat vielleicht auch was mit persönlicher Eitelkeit zu tun, die mir
Natürlich, weil diese Person das erste Mal nicht nur unwidersprochen irgendeine Keynote halten konnte, ohne Diskussion, sondern dass wir uns da auf der Bühne ein bisschen gefetzt haben. Ja, und das ist dieser Protagonist, der sich für digitalen Wandel einsetzt in Deutschland, das ist der nicht gewöhnt, ja? Dass er Gegenwind bekommt, dass es eine offene Diskussion ist, also das Fischbowl-Prinzip in dem Fall, das sind dann manche dann doch nicht gewöhnt. Die gehen auf die Bühne, spulen da ihr Programm ab und fahren wieder weiter.
Ja, aber du weißt ja auch nicht, in welchen Zwängen und Zusammenhängen der jetzt wieder steckt, die er selber auch nicht gut findet, denen er aber trotzdem irgendwie unterliegt. Und ich finde auch, man merkt es immer, also ich bin ja auch viel auf Vorträgen, es gibt wirklich Leute, die interessiert es überhaupt nicht, was das Publikum sagt. Und bei mir ist es anders, ich gehe da rein.
Ja.
Ich immer mit was auch rausgehen. Also ich will mit mehr rausgehen, als ich reingegangen bin. Aber da gibt es unheimlich viele Leute, die das anders sehen. Also bis hin zu Moderatoren, die sagen, da hinten ist noch eine Frage mehr, das können die ich habe ja jetzt schon meinen Schluss, ich habe ja schon mein Schlussstatement. Ja, aber die wollen doch noch.
Das können sie in der Kaffeepause dann klären.
Ja. Oder so, das ist irgendwie so manchmal, das ist vielleicht, was du auch meinst. So, man möchte nur was senden und man möchte aber nicht.
Genau, man will in Schönheit sterben. Also, das ist
das hat sich eben schon verändert. Ne? Das hat sich über Social Media verändert. Das kannst du heute nicht mehr durchziehen in der Form. Das wird immer weitergehen.
Diese Sendergeschichte, ne? Ja. Dass also sozusagen einer sendet und alle hören zu. Ne? Mhm. Und dass man auch ungestraft viel machen kann und es kommt erst ganz spät raus. Ne? Es ist in der Tat so, dass es die Kommunikationsstrukturen sind andere. Wir haben eine Peer-to-Peer-Kommunikation. Und ich glaube, wir haben auch eine Sache, die man im Journalismus schon sehr stark sehen kann. Also die Journalisten und auch die Verlagsleute, die also da nicht mitspielen im digitalen Bereich, die spielen auch insgesamt eigentlich keine Rolle mehr. Also die haben letztendlich dermaßen, wie soll ich sagen, den Anschluss an die Zukunft und an das alles, was auf uns zukommt und was auch an Errungenschaften da ist, so dermaßen verloren. Ich finde es erschreckend, dass also gerade in diesem Bereich, der ja aufgeschlossen sein müsste, also die deutschen Verlagsleiter müssten ja geradezu, müssten da Vorreiter sein, dass also hier sozusagen die digitalen Loser stehen und auf der anderen Seite eben auch, wie mächtig heute eigentlich die mittlere Ebene auf einmal geworden ist. Früher gab es ein paar Journalisten, die hatten richtig Reichweite. Und heute, würde ich schon sagen, haben wir vielleicht in Deutschland 20, 30, 40, 50.000 Menschen, die plötzlich eine Stimme haben. Ja? Also es ist nicht mehr nur das auf der einen Seite das Volk, ja, also so ganz, ganz furchtbar, nur dann irgendwelche Demos und so weiter und wir sind, was weiß ich. Und darüber gibt es dann so diejenigen, die dann vielleicht auf Stimmenfang gehen könnten und ein paar Journalisten, sondern wir haben jetzt unheimlich viel auf der mittleren Ebene. Mhm. Und das, finde ich, hat also die ganze Szenerie total geändert. Und wer das nicht beherrscht, also wer da nicht mitspielt von den Verlagsleuten und so weiter, der wird irgendwann nicht mehr dabei sein.
Also zum einen, glaube ich, geht es ganz klar, ist auch eine wichtige Betrachtung vom Monolog zum Dialog. Früher wurde die Keynote gehalten und man ging von der Bühne. Früher schrieb der Journalist, lieferte sein Blatt ab, es wurde gelesen, es fand gar keinen Dialog statt. Mhm. Weder mit Lesern noch mit Publikum.
Leserbrief
vielleicht. Ab und zu eine Blattkritik.
Ja, genau. Insgesamt muss ich aber eine Lanze für die Journalisten brechen, nämlich die nicht unwichtige Frage, wie soll das Ganze finanziert werden im Netz, wenn wir professionellen Journalismus auf hohem Niveau haben möchten und auch wirklich gute recherchierte Sachen lesen möchten, dann muss da auch eine Finanzierung hinterstehen.
Klar.
Ja, aber das ist ein Fass, was wir heute nicht aufmachen. Genau. Ja. Also das ist nur eine ganz eigenständige Diskussion, welche Fehler die Verlage gemacht haben, dass sie bestimmte Dinge, die zum Beispiel auch mit Matching zu tun haben, ja, also bei Stellenanzeigen, Autoverkauf und was auch immer, dass sie das einfach unterschätzt haben, was da mal Print nicht mehr trägt. Ja, wenn ihr dir die FAZ am Samstag anschaut, beispielsweise, die früher so dick war und jetzt noch so ist, das sagt eigentlich schon viel für, über die Fehleinschätzung der Verlage, aber das ist, glaube ich, noch ein gesondertes Thema. Aber was können wir jetzt tun, sag mal? Ich fand ja eigentlich sehr sympathisch in der Runde dieses auf der Neo diese Geschichte mit dem Machteliten-Hacking. Ne? Also ich finde ja das, was wir schon mal gesagt haben, dieses Auseinanderklaffen von Schein und Sein, das Aufdecken, ist ja auch schon so ein bisschen Infiltration, ne? Mhm. Ideeninfiltration, dass man merkt, dass also bestimmte Dinge nicht mehr unter der Decke bleiben können, dass man dieses Winterkorn-System entlarvt und so weiter und so fort. Aber wie kann das weitergehen? Bräuchte man vielleicht so eine Art Arbeiten 4.0-Watch, dass wir die positiven und negativen Beispiele verhandeln mehr in der Öffentlichkeit, dass wir vielleicht auch stärker hinter die Kulissen schauen? Bei den Geschichten?
Ich glaube, das ist, macht schon viel aus, wenn du es prominenter machst, wie viel ein anderes Arbeiten bringt. Also wenn du diese Unternehmen, die es anders machen, mal irgendwie zertifizierst, sage ich jetzt mal, und das überhaupt mal präsent machst. Ich habe immer eine Zahl dazu im Kopf, letzte Woche auch da irgendwo im Blog veröffentlicht. Ein Drittel alles des Potenzials von Mitarbeitern wird ja verschwendet, einfach weil du die Kompetenzen nicht nutzt, die Potenziale, die da sind, einfach nicht nutzt, ja, und die das einfach weggeht. Und wenn das mal auf Bruttoinlandsprodukt runterrechnest, dann ist das eine Billion, ne? Mal eben, die im Jahr an Wirtschaftsleistung verloren geht und sowas. Und wenn du klar machst, dass es Unternehmen gibt, die anders arbeiten und dadurch dieses Drittel vielleicht auch nur zum Teil nutzen können, um sich weiterzuentwickeln, in welche Richtung auch, immer, ob die dann mehr Profit machen und ihren Mitarbeitern vielleicht auch was abgeben davon, was ja die gute Nachricht wäre, oder weil sie dann in Innovation gehen können, dann machst du den anderen schon klar, dass da nicht nur irgendwo globalisierter Wettbewerb um die Ecke kommt aus China, den sie irgendwie nicht einordnen können, sondern dass der nebenan das auch schon anders macht.
Ja, ja.
Und dieser Faktor, mein Nachbar macht das schon anders, der hat eine enorme Wirkung dann auf die Unternehmen, glaube ich.
Ist vielleicht Springer auch ein positives Beispiel, die, sagen wir, ihre Mitarbeiter rausschicken? Also man hat ja jetzt ein bisschen auf der Neo despektierlich vom Silicon Valley-Tourismus gesprochen, aber ich habe mit dem Romanus Otte gesprochen länger. Also das ist schon natürlich ein Schritt nach vorne, wenn man einmal 2-3 Monate rauszieht aus dem Arbeitsalltag und der einfach in Kalifornien rumreisen kann. Also das finde ich
ein Privilegium.
Privilegium, ja gut, aber das ist so, selbst Springer ist ja börsennotiert und die sind, sag mal, auf Rendite gepolt. Aber
das
trotzdem,
heißt schon, dass denen das wichtig ist, da hinzuschauen, was da passiert.
Also schon, die Frage ist ja, wie kriegst du den Transfer hin? Wie kriegst du das, was der da mitnimmt, dann ins Unternehmen rein? Und da bin ich auch bei den kleinen Schritten, die du gehen musst.
Ja.
Also lieber viele kleine Schritte und an vielen kleinen Ecken mal ein bisschen was verändern und damit auch auf einmal einen großen Schritt gehen, als zu versuchen, das ganze Unternehmen jetzt von jetzt auf gleich eben einmal umzustürzen, weil das geht garantiert schief. Garantiert schief, aber
ich sag mal in der Masse. Da ist die Mentalität auch komplett anders. Also wenn ich auf Deutschland und USA sehe, da treffen Welten immer noch aufeinander. ne, was das Arbeiten an sich angeht oder sonstiges.
Also gerade hier eine Frage über Q&A Google, sollte man dann auch so mehr experimentieren mit Coworking Spaces, dass man also Mitarbeiter mal da reinschickt und da mal ein bisschen spielen lässt oder...
Das bringt Kontakte, das bringt Kreativität, weil die einfach mal was anderes sehen, wenn wir das Office haben. Es gibt Großunternehmen, die das machen. Und die machen es nicht, weil es irgendwie gerade en vogue ist. Microsoft hat es ganz vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen. Jetzt müsste ich lügen, wer es noch ist. Also in Deutschland Microsoft. Springer macht es auch. Ja. Also die schicken wirklich bewusst, die Telekom macht es, glaube ich, auch, bewusst ihre Leute mal in Coworking Spaces ein paar Tage dazu arbeiten. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit die das frei auswählen können, das zu tun.
Das ist häufig auch so bei Ideenentwicklungen und wenn es so eigene Projekte sind, die besonders viel Kreativität erfordern.
Ja, was das bringt, ist, du arbeitest auf einmal interdisziplinär zusammen. Du hängst nicht mit demselben Mindset zusammen, das du sonst irgendwie in einem Office hast. Sondern du hast wirklich ganz andere Menschen, die aus ganz anderen Ecken ganz andere Ideen da reinbringen können. Und auf einmal entwickelt sich dann einfach was. Und deswegen, Coworking ist ein total klasse Thema. Mhm.
Wir machen jetzt mal eine Abschlussrunde und jeder denkt sich jetzt noch was aus, wie man diese Strukturen brechen könnte. Wir haben ja immer so gesagt, eine Stunde diskutieren wir jetzt schon drüber. Ja, Michael, komm.
Okay, also ich empfehle
Apo oder du als alter Grüner.
Ja, genau. Ne, lange liegt
sie. Gründungsmitglied.
Auch mal mit, ja. Aber schon lange her. Ne? Moment. Also.
Die sind auch grau geworden, die Grünen. Ne?
Ich würde empfehlen, schaut euch das mal an, was die Amerikaner so machen, was da im Social-Media-Bereich unterwegs ist. Und wenn ihr wirklich mitbekommen wollt, was unternehmerisch möglich ist, dann fahrt doch mal rüber und bleibt länger da. Silicon Valley ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, ja. Aber auch an der Ostküste passiert viel und in anderen Städten, zum Beispiel auch in dieser völlig unterschätzten Stadt Detroit, wo wieder sehr, sehr viel investiert wird, auch gerade in der Innenstadt. Also ich würde sagen, wenn wir uns irgendwo Inspiration holen können, dann tatsächlich im Moment nicht aus dem von uns ja immer so sehr geschätzten Asien. Wir brauchen jetzt nicht unseren Namen tanzen, sondern wir müssen einfach mal schauen, was können wir eigentlich in dieser sich ändernden digitalen Welt besser machen. Und da haben wir ungefähr einen Abstand von 2 bis 3 Jahren zu den Amerikanern. Und insofern ist das ein Blick in die Glaskugel, was demnächst dann kommen wird, wenn wir uns damit näher beschäftigen.
Mirjana.
Ja, wir brauchen die Führungskräfte bei diesem Thema, weil kultureller Wandel ist nicht nur alleine von Impulsen auch von außen möglich. Das ist schön, dass es das gibt, aber das wird nicht reichen. Die Führungskräfte müssen sich überprüfen, müssen vielleicht zurück auf Start gehen und überdenken, was denn die Kultur in ihrem Unternehmen, wie sie tatsächlich aussieht, ja. Und welche sie gerne haben würden und dann entsprechende Maßnahmen umsetzen, um eine Veränderung auch hinzubringen.
Guido 1.
Guido 1. Also was für mich wichtig ist, was die Leute lernen müssen, sie müssen auch mal lernen zu scheitern und auch wieder aufzustehen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil das können wir hier in Deutschland speziell gar nicht. Und wie mein erster Chef immer gesagt hat, er sagte, mit jedem Lehrling, den ich habe, lerne ich was Neues und ich höre nie auf zu lernen. Und das ist sehr wichtig. Das habe ich damals nicht ganz verstanden, mittlerweile ja.
Siehst du, du hast deinem Ausbilder auch was beigebracht dann. Ne?
Genau, in dem Fall schon.
Thomas.
Ja, man sollte wahrscheinlich einfach aufhören, immer nur das Negative zu sehen, sondern auch die positiven Seiten mal gezielt angehen und die negativen nicht nur auf Vermeidung sein, sondern eben das Positive so in den Vordergrund stellen, dass das Negative zurücktritt.
Mhm. Ja.
Also für mich persönlich so in der letzten Zeit nochmal das Thema ganz genau und mit Ernst diese kulturelle Kluft genauer anzusehen, weil die ist nämlich jetzt ein paar Sachen in den letzten Monaten gehabt, wo mir dann nochmal klar geworden ist, dass diese Kluft zwischen alter und neuer Kommunikationskultur, Unternehmenskultur, wie immer man es nennen will, dass die viel, viel größer ist, als wir digital so denken. Ja, also man denkt immer, man setzt so viel voraus als selbstverständlich und das ist gar nicht. Und das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen mein Ansatz, dann nochmal ganz genau mit Ernst hinzugucken, wie groß die Kluft ist und dann Brücken zu bauen, aber auch Brücken die Leute auch betreten können. So, ne? Dass man nicht irgendwo anfängt, weil man voraussetzt, das ist ja klar, ist es aber nicht. Also dass man da auch wirklich mit Ernst hinschaut und dann versucht, Brücken so zu bauen, dass die Leute das auch wirklich da überhaupt draufkommen auf die Brücke. Ja, dann stehst du oben und sagst, hier ist es so toll und so und kein Mensch weiß, worum es geht. Und dann wird man halt sehen, es gibt nichts Tolleres und Spannenderes als den digitalen Wandel. Also das ist einfach so.
Ja, okay, dann kann ich mir mal angucken.
Unser Hashtag-Soziologe Klaus. Also,
digitaler Wandel. Ich habe letztens vielleicht noch den Artikel geschrieben zu den Prozessen der Digitalisierung, wo ich da an Norbert Elias angeknüpft habe.
Ja, schön.
Muss ich gleich mal den Link geben. Ja. Freut mich, dass nur ein paar Leute sind. Ja, okay, also ich sag mal, digitaler Wandel ist jetzt so an so einem Punkt angelangt, wo es so diese, ist ja mehreren Schüben der digitale Wandel verlaufen. Es gab so diese Zeit von Excel und PowerPoint als dominanter System im digitalen Wandel. Jetzt ist das so an so einem Punkt, wo die gesamte Kommunikationskultur und auch Organisationskultur sich ändert oder anfängt sich zu ändern auf Druck. Natürlich kann es irgendwie so, Festungen werden immer bestehen.
Klar,
man kann hochrüsten und sich abschotten, aber das passiert jetzt in den nächsten Jahren.
Fuchtel nicht so mit den Sachen, das ist das für das Mikrofon.
Ach so, okay.
Sag ich jetzt mal ganz autoritär. Ja. Berlin hat also richtig hier.
Aber jetzt sag ich das mal als Neuköllner.
Guido.
Ja, ja. Ich weiß es, der fuchtelt in den Kugelschreiber.
Genau, ich fuchtel in den Kugelschreiber. Aber der macht das in der Luft.
Genau. Und nicht so laut. Ich glaube, wir brauchen mehr Offenheit, in die Kommunikation zu gehen, also die Analogen mit den Digitalen mal in die Kommunikation zu gehen und zu verstehen, was will der andere jeweils. Und nur die Digitalen, die Nerds, bringen uns auch nicht weiter. Wir müssen da irgendwie das Gute von früher vielleicht auch nochmal mitnehmen in das Neue rein. Und Menschlichkeit ist sowieso das Thema. Einfach wirklich mal überlegen, will ich so behandelt werden, wie ich die anderen gerade behandle. Mhm. Ja, und das will am Ende, glaube ich, wollen das nur wenige, die da in dem System hängen und sich nicht trauen, das anders zu machen. Mhm. Diese Offenheit einfach mal zu entwickeln. Mhm. Und dann viele kleine Schritte gehen und einfach mal anfangen und mal mit einem fröhlichen Gesicht durchs Haus gehen, statt irgendwie mit dem, jetzt musst du aber machen.
Mhm. Ich glaube, um nochmal bei dieser Proklamation Zukunft der Arbeit anzusetzen, als Beispiel, wir müssen konkreter werden. Also ich bin der Meinung, man muss Ross und Reiter nennen. Also man muss stärker auf einzelne Firmen eingehen, auf Beispiele und stärker hinter die Kulissen gucken. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich dann in Diskursen bin auf Facebook und mir irgendwas entgegengeschleudert wird, ja, in unserer Organisation machen wir das aber so. Ne? So, dann ist okay, dann hast du die Hosen runter und wir machen Live-Hangout dazu. Ja? Egal, um was es geht. Wir machen den perfekten Vertrieb mit Big Data. Wir können das Verhalten der Konsumenten antizipieren und so. Okay, dann sag ich, hier hast du meine Daten, du kannst mit mir machen, was du möchtest mit deinem Big Data System. Und bei dem nächsten Live-Hangout demonstrierst du, wie ich mich in den nächsten Wochen verhalten werde. Ja, dieses Runterbrechen auf ein Individuum, schwuppt sie weg vom Fenster, dann sagen sie gar nichts mehr. Also ich glaube, man muss auch dieses Schein- und Sein-Spiel stärker spielen und stärker hinterfragen. Und dann auch die positiven Geschichten richtig nach vorne bringen. Aber ich glaube, es wird viel zu unkonkret darüber berichtet und das auch viel zu unkonkret dokumentiert. Also man muss es dann mal an einzelnen Beispielen deutlicher, man muss hinter die Kulissen gucken.
Mhm. Wer traut sich das heute schon?
Reingucken.
Ich mach das.
Und da sind wir wieder beim Thema Offenheit.
Ja, das war klar.
Ja, und glaube ich auch, das habe ich jetzt da eben nochmal gedacht, man muss auch Veränderungsarbeit würdigen. Also es muss uns klar sein, was das für ein großer Schritt für die Leute
klar.
ist. Und auch das ist für die Unternehmen auch. Die knallen denen dann Social Intranet hin und sagen, bis morgen.
Genau.
Und
das,
ich glaube, dass die Leute, es ist vielleicht gar nicht so, dass die Leute keine Lust auf Veränderungen haben. Sie haben keine Lust auf die Veränderung so.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal, weil man nochmal ganz konkret ansetzen kann, wo man den Leuten auch Unrecht tut, dass man behauptet, sie hätten jetzt keine Lust auf Veränderung, sondern die Veränderung muss auch, die Anpassungsleistung, die das ist, muss auch entsprechend gewürdigt haben und den richtigen Raum haben und dann sind sie vielleicht auch gar nicht gegen
die Veränderung. Ja, bei so einem Laden wie Continental, die haben, glaube ich, um die 300.000 Mitarbeiter weltweit, viele natürlich auch in der Produktion, die jetzt einmal in dieses
Social Enterprise reingehen mit Community Management etc. etc. Das ist natürlich ein riesen Ding, was sie da drehen.
Die Leute wissen auch nicht, wohin die Reise geht.
Genau, das ist ja niemand. Das ist noch ein ganz wichtiges Stichwort. Sowas muss aber auch ganz ordentlich begleitet werden. Du musst den Leuten sagen, wieso, weshalb, warum.
Ja.
Ja? Ja, genau. Und das wird häufig vergessen, schlichtweg vergessen. Da gibt es dann irgendwie eine Mitteilung, wir machen das jetzt so und so. Mhm. Und das verursacht Ängste, Verunsicherung. Mhm. Und wenn du nicht weißt, was dir das auch bringt als Mitarbeiter dieses Unternehmens, ist das schlecht begleitet und dann kann sowas auch selten ein richtiger Erfolg werden.
Basics im Change Management. Also Leute abholen und keiner lässt sich gerne verändern, sondern jeder will sich verändern.
Ja.
Dieses,
ne, man muss essen, aber so Veränderung ist
Raum fürs Wollen.
Leuten wurde immer gesagt, ihr müsst euch verändern, ihr müsst flexibler werden. Das heißt, den Leuten ist gesagt, ihr müsst mehr arbeiten, aber weniger verdienen.
Das ist, ja, aber das
und deswegen,
ist
genau, wenn das du heute einem Arbeitnehmer sagst, du musst dich doch verändern, dann sagt er, hau mir ab, ich will weiter meinen Job haben.
Ich will eine 10. Restrukturierung
nicht mehr mitmachen.
Ja. Für viele. War ein gutes Schlusswort, Thomas. Also das war die Jahresabschlussrunde vom netzökonomischen Käsekuchen. Und was bleibt uns am Schluss zu sagen? Frohe Weihnachten, schöne Feiertage und guten Rutsch ins neue Jahr, wenn wir uns jetzt in den nächsten Wochen nicht mehr hören und sehen sollten.